Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Vor 50 Jahren, so lange ist das her, da fiel Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau auf die Knie. Und seither gehört das zum unvergesslichen Inventar politischer Bilder. Warum? Das fragen wir hier im Verlauf der Sendung. Denn zu jener Zeit war das und der Warschauer Vertrag heftig umstritten.
Ich sage, das Ja zu diesem Vertrag, zur Aussöhnung, zum Frieden, ist ein Bekenntnis zur deutschen Gesamtgeschichte.
Mehr über den Kniefall von Willy Brandt vor 50 Jahren im Verlauf also dieser Ausgabe von Kultur heute. Zuerst aber darstellende Kunst. Maler live. Das ist nicht die Ankündigung eines Konzertabends in Wien, sondern einer Online-Tanztheater-Premiere. Hans van Manens historisches Stück für zwei Personen und Videotechnik live fand zusammen mit einer Uraufführung von Martin Schlepfer statt. Und die trägt den Titel 4, die Zahl 4, und weist woraufhin natürlich auf Gustav Mahlers vierte Sinfonie. Aufklärung also erbeten von unserer Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Der Wechsel in der Leitung, Frau Hüster, des Wiener Staatsopernballetts wurde ja gerade erst vollzogen. Wie war denn jetzt diese Kompanie zuvor geprägt? Wie hat Martin Schlepfer denn jetzt, wie wirkt er als Ballettdirektor?
Ja, also geprägt war die natürlich ganz stark durch die Tradition. Rudolf Nureyev war in seiner großen Zeit dort Ballettdirektor. Viele seiner Inszenierungen, choreografischen Anverwandlungen der großen Klassiker sind bis heute dort im Spielplan. Und zuletzt war das Manuel Le Gris, ein großer Etoile der Pariser Oper, der das Ensemble geleitet hat. Auf der zeitgenössischen Seite, die ja heute von jedem großen Opernballett genauso erwartet wird, man erwartet eigentlich, dass dort auch die Israelin Sharon Eyal etwa choreografiert. Das ist heute selbstverständlich, dass die Tänzer in allen Idiomen zu Hause sind. Auf der zeitgenössischen Seite war einfach Le Gris eine Enttäuschung. Insofern war es ein radikaler Schritt, Martin Schlepfer an dieses Haus zu holen. Und das bedeutet auch etwas. Das bedeutet nämlich Folgendes. Einen Choreografen, der erst einmal in seinem ganzen Wirken als Tanzdirektor einen Klassiker selbst choreografiert hat, nämlich Schwansee. Und das auch nicht besonders glücklich, muss man ganz ehrlich sagen, sondern jemand, der einfach sehr gerne auf einer abstrakten Ebene choreografiert, sehr emotional oft, sehr dramatisch, der eine große Bandbreite an Musik abdeckt. Also auf jeden Fall eigentlich, könnte man sagen, von der Wiener Staatsoper aus betrachtet und dem traditionellen Publikum dort ein Wagnis.
Ja, in der Tat. Jetzt hat er seine Visitenkarte abgegeben. Hat er seine ästhetischen Ansprüche in der ersten Aufführung, in der ersten Uraufführung für sein Haus denn gleich erfüllt?
Ja, als Ballettdirektor schon, weil er ist sich treu geblieben. Er hat in Düsseldorf und auch zuvor in Mainz hat er einfach sehr gut das Repertoire des 20. Jahrhunderts auf verschiedene Weise zusammengestellt und dem Publikum somit einen Blick in die bedeutende Tanzgeschichte, die zu dieser Gegenwart führt, immer ermöglicht. Und das tut er jetzt hier programmatisch auch in Wien, nämlich indem er von Hans van Manen, dem großen neoklassischen Meister, das Ballett Live von 1979, seiner eigenen Uraufführung voranstellt. In seiner Uraufführung ist er mir zu programmatisch, weil er nimmt Mahlers Vierte und damit will er natürlich sagen, das ist der Sprung in die Moderne, da löst sich die Form auf, das seht ihr jetzt bei mir auch, das ist mir zu pädagogisch.
Ja, in der Tat, ich wollte nach den Inhalten fragen. Hans van Manens, wunderbares Stück, 4 Jahrzehnte alt, sehr kraftvoll, wenige Personen und Videotechnik. Dazu dann Gustav Mahlers vierte Sinfonie von 1901. Das 120 Jahre später, ist das nicht etwas widersprüchlich?
Ja, natürlich ist das widersprüchlich, denn man muss ja auch bedenken, es gehört zu den großen musikalischen Eroberungen der Neoklassik. Also wir sprechen jetzt von Balanchine und dann in der Folge von Cranko und von Kenneth MacMillan und solchen großen Choreografen, Frederick Ashton, David Tudor war Merce Cunninghams Komponist. Nein, aber diese Eroberung, symphonische Musik zu choreografieren, Sie müssen sich vorstellen, noch in den 70er Jahren war das beim Royal Ballet verboten. Kenneth MacMillan wollte dort Maler choreografieren, da hieß es, nein, das ist nicht angemessen. Ich muss heute 2020 ganz ehrlich sagen, ich finde ja, ich verstehe, dass die Choreografen das machen wollten, dass man das irgendwann sich nehmen musste. B, es gibt einige geglückte Choreografien zu symphonischen Werken, selbstverständlich. Aber in diesem Jahr, heute in der zeitgenössischen Sprache von Martin Schlepfer, jetzt diesen Ehrgeiz zu haben, ausgerechnet Mahler zu choreografieren, verstehe ich nicht. Und zwar aus einem einzigen Grund. Mahler selbst singt. Diese Musik singt. Die hat immer Text, Subtext sozusagen, mitschwingen. Und dann, wenn sie am Schluss im letzten Satz dann ja auch das Lied aus Knabenwunderhorn.
Genau. Sopranstimme.
Genau. Ja. Dann ist das für mich eine ganz fehl am Platz positionierte Doppelung. Also man hat den tänzerischen Körper, der spricht, der diesen Subtext hat von Männer und Frauen begegnen sich, gehen wieder auseinander. Eine große Gruppe erzeugt eine große Dynamik und Kraft auf der Bühne. Und das ist einfach too much. Da ist eine Schicht zu viel.
Lassen Sie uns über das sprechen, was nicht too much war, nämlich ein Werk, das vorangestellt war. Hans von Mahlens Ballett Live. Und das ist eine tolle Sache für zwei Personen und Videotechnik, die nach 4 Jahrzehnten immer noch funktioniert?
Ja, das Fantastische an dem Stück ist ja, dass er das damals als Erster gemacht hat. Er lässt diese Tänzerin ein Solo tanzen auf dieser riesigen leeren Bühne und dann tritt von links, und das muss man wissen, Henk van Dijk auf, und das ist Hans van Mahlens Lebensgefährte seit keine Ahnung wie 4 Jahrzehnten und ein wundervoller Kameramann und Videofilmer, und der beginnt ganz ruhig und gemessen hinter dieser Tänzerin herzuschreiten und sie zu filmen, und irgendwann springt das Bild halt um, weil die Tänzerin im Orchestergraben verschwindet, und von da aus wird sie ins Foyer gehen und dann einen Partner treffen für ein Pas de Deux, und das alles sehen wir dann mit den Augen der Kamera von Henk van Dijk nur noch.
Frau Hüster, hat uns Mahler live nahegebracht, die erste Uraufführung von Martin Schlepfer am Wiener Staatsopernballett, kombiniert mit einem historischen Stück Hans van Mahlens. Wir wechseln zur bildenden Kunst. Die deutsche Künstlerin Katja Auflieger. Sie zeigt im Basler Museum Thörngeli zerbrechliche Skulpturen, aber auch gefährliche Chemikalien und Videoarbeiten. Den rostigen, den großen, den gigantischen, den durchaus zauberhaften, den aber auch manchmal unsinnigen, den klingenden, den leichtfüßigen, den lustigen Maschinen des Jean Thörngeli, da stehen die transparenten Materialien Glas, Plastik und farbige Flüssigkeiten im Werk von Katja Auflieger gegenüber. Klang und Bewegung, die spielen auch bei ihr eine Rolle. Die Ausstellung heißt Gone und kann besucht werden. Für uns tat das Christian Gampert.
Katja Auflieger schießt scharf. Der Zuschauer sitzt in einer kleinen Kabine wie im Passbildautomaten und darf auf einem Videoschirm Lampen und Glühbirnen betrachten und anschließend ihrer Zerstörung beiwohnen. Denn so wie einst Niki de Saint-Phalle auf Gipswände und Farbbeutel schoss, so zerstört Katja Auflieger Leuchtkörper mit dem Schießgewehr. Aber wohl nicht aus Gründen feministischer Selbstbehauptung wie noch de Saint-Phalle, sondern aus purer Freude an der Explosion. Katja Auflieger interessiert sich für jenen Moment, in dem sich etwas substanziell verändert, real und im Kopf des Betrachters. Das kann die Explosion sein, es kann aber auch das endlose Hinauszögern des Explodierens sein, der quasi angehaltene Moment vor dem möglichen Knall.
Ja, um den Moment kurz vor einer Explosion, um den geht es einerseits, also kurz vor der Gefahr, dass der so eingefroren ist, und eigentlich will ich zumindest mit den Arbeiten schaffen, dass die wie so eine Gedankenhilfe für den Betrachter sind, um zu diesem Explosionsgedanken zu kommen.
Auflieger erreicht das, indem sie explosive Substanzen arrangiert und nebeneinander stellt. Wie zum Beispiel bei Newtons Cradle. Das sind 3 dicht nebeneinander gehängte, hochzerbrechliche, mit jeweils 10 Litern Nitroglycerin gefüllte große Rundkolben aus Glas, die in Bewegung gesetzt eine destruktive Kraft entfalten würden. Das Ganze funktioniert wie jene 5 Kugelstoßpendel, die manche in Kleinformat auf dem Schreibtisch stehen haben. Eine in Bewegung gesetzte äußere Kugel stößt alle anderen an, denen man dann bei der Weitergabe kinetischer Energie zuschauen kann. Nun darf man das im Museum natürlich nicht. Die Kugeln stehen still. Dass sich in den Kolben angeblich entzündliches Nitroglycerin befindet, muss man freilich auch noch wissen, weshalb Aufleger bisweilen Soufflösen einsetzt, die dem Besucher etwas einflüstern, falls der nicht sowieso die Begleittexte liest. Katja Aufleger
ist eine Art konzeptuelle Kinetikerin, weil dieser eingefrorene Moment, diese Spannung festzuhalten vor einer Zerstörung, vor einer Katastrophe, vor einer Veränderung, ist ja im Endeffekt Bewegung zu fixieren.
Sagt Kuratorin Lisa Grenzebach. Und ganz nebenbei sind diese drei bewegungslosen, aber hochgefährlichen Pendel natürlich ein schönes Bild für den derzeitigen Stillstand des Museumsbetriebs, der auch in der Schweiz eher reduziert läuft. Gone heißt die Ausstellung, will sagen, the moment is gone, der Moment der Veränderung ist kaum zu erhaschen. Mit absurder Kinetik und der Möglichkeit einer Eruption haben auch andere Werke Auflegers zu tun. In einem Video rollt eine Kugel sisyphosartig einen Berg hoch, was filmisch relativ einfach zu machen ist. In der Arbeit Bang geht es wiederum um explosive Substanzen, die in verformten Glasbehältern farblich getrennt dargeboten werden, zum Beispiel Balsamico-Essig und Backpulver. Was würde passieren, wenn beide zusammenkommen? Dann wird das Konzept kunstgeschichtlich gewendet. In dem Video Who's Afraid Of vermischt Aufleger die Grundfarben Rot, Gelb und Blau in einem Aquarium. Man kann das Spielerische dieser Arbeiten mögen oder auch nicht, man sollte sie aber nicht mit zu großem Vokabular aufladen. Manche Werke sind sogar ausgesprochen schwach. Auflegers Plastikflaschenflöten aus Kenia sollen an singende Dünen erinnern und ihre auf Großleinwand in einem Swimmingpool tanzenden Angelköder haben in etwa die Wirkung von Schlafpillen. Sympathisch ist die Wurstigkeit, mit der Aufleger ohne eigenes Werk nach Island zu einem Kunstfest fährt, in Supermärkten Putzmittel und Shampoos einkauft und die von den Etiketten befreiten Flaschen dann zu einem magischen Kreis aufstellt, farblich geordnet. Das ist jetzt auch in Basel zu sehen. Und das ist formal gut gemacht und ist ein schöner, meditativer Kontrast zu Jean Tinguely's düsterem Mengele-Totentanz, der gleich dahinter steht. Und zu all den quietschenden, klappernden, fauchenden Tinguely-Maschinen, die doch etwas mehr Sinnlichkeit haben als alle konzeptuellen Hirnübungen dieser Welt.
Sagt Christian Gampert über Katja Aufleger im Musée Tinguely. Ob es spontan war oder geplant, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aber es ist in den Bilderhaushalt politischer Symbolik eingegangen. Willy Brandts Kniefall in Warschau vor 50 Jahren. Dietmar Woidke, der Polenkoordinator der Bundesregierung und brandenburgischer Ministerpräsident, sieht in diesem Kniefall von Warschau von Bundeskanzler Brandt am 7. Dezember 1970 ein Symbol für den Neuanfang, für Annäherung und Versöhnung zwischen Deutschen und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Der Vertrag von Warschau soll einen Schlussstrich setzen unter Leiden und Opfer einer bösen Vergangenheit. Er soll eine Brücke schlagen zwischen den beiden Staaten und den beiden Völkern. Er soll den Weg dafür öffnen, dass getrennte Familien wieder zusammenfinden können und dass Grenzen weniger trennen als bisher.
Was so selbstverständlich klingt, war sehr umstritten. Deshalb wollen wir die Etappen der Charismatisierung dieses Kniefalls nachzeichnen. Mit Klaus Leggewi, Politikwissenschaftler und Publizist, erinnert sich durchaus auch persönlich an dieses Ereignis. Warum war das so wichtig? Weil es in eine bleierne Zeit fiel?
Weil es eine große Geste war, weil sie überraschend kam, weil sie nicht einstudiert war, weil sie im Rahmen des Üblichen, was man bei Staatsbesuchen tut, völlig unüblich war. Ich glaube, man muss bei diesem Bild sozusagen die Etappen seiner Wirkung betrachten. 1970, als das Bild entstand, es stammt übrigens von Sven Simon, Axel Springer Junior, da war das Bild hoch umstritten. Es gab viele Deutsche, die gesagt haben, der durfte gar nicht knien. Das war eine Geste der Unterwürfigkeit, des Verzichts, Das stand ja im Rahmen der Ostpolitik, die bei diesem Staatsbesuch besprochen wurde. Und es ging eigentlich um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, was viele Deutsche damals empört hat. Insofern ist diese Geste damals sehr, sehr umstritten gewesen. Und sie ist dann bis 2000 eben sehr stark zu einer Ikone geworden. Und der Dargestellte, also Willy Brandt, der da kniet, der hat eine doch unglaubliche Aura bekommen, die weit über seinen Tod hinaus wirksam war.
Was Sie so beiläufig gesagt haben, ist sehr wichtig. Denn Rainer Barzel, Oppositionsführer, wir erinnern uns, seit 1969 sozialliberale Koalition, was Neues für die Bundesrepublik, der sprach ausdrücklich und auch kämpferisch von Verzichtspolitik. Sie haben eben gesagt, der durfte da nicht knien. Warum hat man das in der Zeit damals gesagt?
Naja, weil es als eine jedenfalls übertriebene, wenn nicht völlig deplatzierte Geste angesehen wurde, sich sozusagen einem Ostblockstaat Polen derartig auf die Knie zu werfen. Das sollte nicht sein. Die Dimensionen der Ostpolitik, der Entspannungspolitik, die wurden damals überhaupt nicht richtig gesehen. Brandt war damals über Kreuz mit den Amerikanern. Das war hochriskant innenpolitisch. Sie wissen, wie knapp die Mehrheiten auch immer waren. Und die Opposition, die politische Rechte in Deutschland hat gekämpft wie ein Bär um die Nichtanerkennung dieser symbolischen Grenze. Und sie hat sich sehr, sehr lange, eigentlich bis noch Helmut Kohl, gegen die Anerkennung dieser Grenze gesträubt.
Und wir wollen nicht unterschlagen die christologischen Implikationen von Janssen.
Ja, das wird meistens vergessen. Das ist dann aber um 2000 herum sehr deutlich geworden. Der Kniefall ist eine christliche Geste, das ist ein sakraler Ritus, was hier passiert in einem Land, das damals schon nicht mehr so christlich war, von einer Person, die nicht sonderlich religiös war. Und ich kann mal zitieren, was der Spiegel damals gesagt hat. Der hat, glaube ich, die Geste schon 1970 sehr gut auf den Punkt gebracht. Dann kniet er, der das nicht nötig hat, da für alle, die es nötig haben, aber die nicht da knien, weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht wagen können. Dann bekennt er sich zu einer Schuld, an der er selbst nicht zu tragen hat und bittet um eine Vergebung, derer er selbst nicht bedarf. Ich glaube, damit wird die Geste ganz gut eingefangen. Sie ist, glaube ich, nicht inszeniert gewesen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der damalige Berater und Redenschreiber von Brandt, Klaus Habrecht, ihm empfohlen hat, im Blick auf das damals auch ziemlich ruinierte deutsch-israelische Verhältnis, eine starke Geste zu machen. Aber diese war sicherlich nicht vorgesehen. Und Brandt hat das so erklärt, er hat gesagt, ich habe das getan, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. Und damit leitet er auch international in der Erinnerungs- und Gedenkkultur, leitet er etwas ein, was damals noch nicht so selbstverständlich war. In Amerika nannte man das vom Triumph to Trauma. Das heißt also von der Verehrung eigener Nationalhelden zur Anerkennung der Schuld des eigenen Volkes an Verbrechen, das sie anderen Völkern angetan haben. Also aus der sonstigen Siegesgeste wird eine Demutsgeste. Und Brandt ist ja damals nicht zum Denkmal des unbekannten Soldaten gegangen. Er ist auch nicht, was sich die Polen gewünscht hätten, zum Denkmal des Warschauer Aufstands von 1944 gegangen, sondern er ist zum Denkmal des Warschauer Ghettoaufstands von 1943 gegangen. Und das war damals eine Geste, die auch in Polen auf sehr viel Widerstand gestoßen ist. Polen hatte gerade 1968 eine Welle des Antisemitismus hinter sich, die Aufstandsbewegung in Polen. 1968 wurde den Juden angelastet und viele jüdische Intellektuelle mussten damals das Land verlassen.
Ich würde gerne in diesem Kulturmagazin Kultur heute im Deutschlandfunk auf einen Punkt noch hinweisen, der gerne vergessen wird, nämlich Willy Brandt wurde begleitet von keinem geringeren als dem späteren Nobelpreisträger Günter Grass und Siegfried Lenz. Beide selber aus ehemaligen sogenannten Ostgebieten waren dabei. Die Nähe von Geist und Politik, Herr Legewie, von Literatur und Sozialdemokratie, die war neu. 25 Jahre nach Kriegsende und mitten im Kalten Krieg, auch von Seiten der Kultur eine starke Geste an der Seite der offiziellen Politik, nicht wahr?
Das allerdings. Ich glaube, dass das Verhältnis von Brandt zu den Intellektuellen und Künstlern etwas abgekühlter war als umgekehrt. Sie hatten ihn auch sehr stark auratisiert. Man darf nicht vergessen, er wurde dann Friedensnobelpreisträger. Aber gleichzeitig ist natürlich dann auch wiederum kritisch anzumerken, dass die Belastung zum Beispiel eines Günter Grass damals natürlich so gut wie niemandem bekannt war und auch von ihm nicht sozusagen gestanden worden ist.
Ein letztes: Gesten und auratische Beglaubigungen sind einmalig. Ich will sagen, die lassen sich nicht wiederholen, ne?
Nee, das ist auch so in dem Sinne nicht passiert. Das hat sich keiner getraut. Es gibt interessante Montagefotos. Der Fotokünstler Matthias Wähner hat sich mal neben den Kanzler geschmuggelt in einer Fotomontage. Andere haben Brandt wegretuschiert. Das heißt, man hat an diesem Bild auch ein bisschen Medienkritik gemacht, an der unterstellten großen Wirkung von Bildern, die ja angeblich mehr sagen als 1000 Worte. Es gibt eine Taz-Karikatur mit dem knienden Scharping, der dann sagt, das kann ich auch. Also man sieht, eine solche Ikonisierung geht auch über ihre Popularisierung, über ihre Persiflage. Es gibt übrigens, das weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe, in Polen, unweit dieses Ortes, den wir auf dem Bild sehen, eine Gedenktafel mit dem knienden Kanzler, dem abgelegten Kranz und einem siebenarmigen Leuchter. Und eingeweiht wurde das 2000 durch Gerhard Schröder. Es gibt viel Anlass, das deutsch-polnische Verhältnis zu reparieren. Es gibt die Initiative für ein Denkmal in Berlin. Aber ich glaube doch insgesamt in dieser dritten Etappe, in der wir heute nach 50 Jahren sind, ist die Erinnerung an dieses Ereignis doch sehr stark auch wieder verblasst.
Sagt der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie über Willy Brandts Kniefall vor 50 Jahren und die Wirkung eines Bildes. Heimat, ein Wort, das Unveränderbarkeit, Verlässlichkeit vielleicht nahelegt, aber doch trügerisch ist. Was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, wie der Exilant Ernst Bloch prominent schrieb. Kindliches Idyll oder Ort unbeschädigter Erinnerungen? Das ist es nicht nur. Da muss man nun mal Flüchtlinge fragen. Wie diese Sehnsucht nach einem vermeintlich idealen, aber verlorenen Ort der Geborgenheit aussieht, 30 Jahre auch nach der Wende und Wiedervereinigung, das fragte sich das Einstein-Forum Potsdam in einer Online-Tagung. Wie hat sich die Idee der Heimat in Literatur, Religion und Recht seit dem 18. Jahrhundert entwickelt? Und wie ist damit in einer weltoffenen Gesellschaft umzugehen? Wir haben Nathalie Moser gefragt, Literaturwissenschaftlerin, was interessiert etwa die deutschsprachige Gegenwartsliteratur an dem Konzept Heimat. Welche Romane haben Sie sich vorgenommen?
Ja, genau. Ich habe mir zwei Bücher angeschaut, die 2019 erschienen sind. Und zwar Jan Brandts Buch Ein Haus auf dem Land und eine Wohnung auf dem Land und Sascha Stanischits Herkunft. Und das scheinen auf den ersten Blick mal sehr unterschiedliche Texte zu sein, die aber beide mit dem Thema Heimat umgehen. Aber nicht auf direktem Weg, so meine Vermutung oder These, sondern dadurch, dass wir in beiden Texten Ankunfts- und Herkunftserzählungen haben. Also das ist die Art und Weise, wie erzählt wird von Heimat, also auf einem indirekten Weg oder auf einem Umweg, der versucht, sich mit Heimat auseinanderzusetzen. Das Resultat ist dann auch, dass quasi der Begriff oder das Konzept der Heimat dabei reflektiert wird und wir keine einfache motivische Zuschreibung haben, was Heimat ist. Also auf der Formebene zwei interessante Texte, weil sie sich quasi der Thematik stellen und uns ganz verschiedene Angebote machen, viele Differenzen aufzeigen, die typisch sind für den Heimatbegriff, also Stadt versus Land, Kindheit versus Erwachsenensein oder auch Sesshaftigkeit versus Migration. All das wird aufgeführt, aber dann auch immer wieder unterwandert.
Wie gehen jetzt diese Autoren damit um? Ist das noch ein konsistenter Begriff Heimat oder ist das in Zeiten von Migration und transnationalem Bewusstsein, ja, wie soll ich sagen, ein fluider Begriff? Wie reagiert die Literatur darauf?
Vielleicht erstmal ganz allgemein, also für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur ist es natürlich auch interessant, an diese von Ihnen genannten Erzähltraditionen anzuknüpfen. Das heißt, affirmativ oder auch negierend diese Traditionen wiederzubeleben, sie allenfalls auch zu unterwandern. Also da würde ich sagen, da ist quasi die Historie des Begriffes und auch der Anti- oder Heimatliteratur wird quasi in der Gegenwartsliteratur auch aufgegriffen und weiterverarbeitet. Aber das andere, was ich bei den beiden Texten, die ich ausgewählt habe, beobachtet habe, und es gibt da ganz viele andere Texte, Gegenwartstexte, die in eine ähnliche Richtung gehen, dass sie anhand von Heimatimagination, also wir kriegen so etwas wie Heimatdarstellung in diesen Texten, aber dass sie quasi anhand dieser Imagination die Idee einer, ich wollte mal sagen, natürlichen Zugehörigkeit, die mit dem Begriff mitschwingt, dekonstruiert wird. Das heißt, dass die Texte auch die normativen Implikationen des Heimatbegriffes offenlegen und damit natürlich auch die ganze literarische Vorgeschichte sichtbar machen. Und was ein ebenso interessanter Punkt ist, dass diese Auseinandersetzung mit Heimat oftmals parallelisiert werden mit einer Auseinandersetzung zum Thema Sexismus oder auch Rassismus, weil wir in diesen Debatten natürlich auch Naturalisierungstendenzen haben.
Was mir auffällt, auch in dem Herkunftsroman, da wird ja teilweise auch ja, humorvoll mit dem Thema umgegangen. Ne? Da gibt es sowas wie einen Dr. Heimat, einen Zahnarzt, der sagt, er behandelt bosnische, somalische und auch deutsches Karies. Ist Humor eine Art mit einem fragwürdig gewordenen Heimatbegriff umzugehen?
Durchaus, ja, da würde ich Ihnen zustimmen, weil Humor auch eine Form der Selbstdistanzierung darstellt. Also man kann quasi durch humorvolle Darstellung auch neue oder andere Perspektiven auf ein problematisches Thema einnehmen. Und gerade auch die von Ihnen erwähnte Stelle mit dem Zahnarzt, das ist sehr interessant. Da wird quasi ein bestimmtes Heimatkonzept ja irgendwie auch kritisiert oder dekonstruiert. Aber was da auch geschieht, ist, dass der Protagonist, der Ich-Erzähler, darauf hinweist, dass das nur eine Erzählung ist. Also die Dr. Heimat ist Bestandteil einer Erzählung dieses Protagonisten. Das heißt, an dieser Stelle beantwortet der Text eigentlich auch die Frage, wie reagiert man auf die Frage nach Heimat? Nämlich so, dass man auf diesen diskursiven Begriff mit einer diskursiven Antwort auch reagiert, also eine Erzählung liefert. Das würde jetzt auch passieren, wenn ich Sie wahrscheinlich zu Heimat befragen würde oder Sie mich nach Heimat befragen würden. Man würde zu erzählen beginnen. Und das ist, glaube ich, das Interessante, was hier auch aufgezeigt wird.
Frau Moser, weiß die Literatur etwas über die Gesellschaft oder unser Zusammenleben, was wir noch nicht wissen?
Ja, das würde ich natürlich jetzt ganz gerne bejahen. Erstmal muss man natürlich sagen, dass die Literatur dieselben Brüche und auch Lücken, wie die Gesellschaft aufzeigt oder auch hat, und dass natürlich Literatur auch ein Bestandteil der Gesellschaft ist, glücklicherweise. Das heißt, man könnte erstmal denken, dass man die Frage auch verneint. Andererseits, und ich glaube, darauf zielen Sie auch ab, werden natürlich innerhalb von literarischen oder also fiktiven Szenarien auch latente gesellschaftliche Mechanismen, Strukturen, Probleme oder auch Tendenzen erst sichtbar. Das heißt, da liegen die quasi vor oder meistens, also auch Humor ist ein Medium, um das zu tun, zugespitzt. Und da kann man natürlich auch über Literatur auf die Gesellschaft blicken, vielleicht dann auch Zeichen erkennen, die man so in der Gesellschaft oder quasi im alltäglichen Austausch nicht sehen würde. Also die Literatur als verstärkendes Medium, nicht als Spiegel der Gesellschaft, aber als vielleicht auch nicht Orakel, aber zumindest ein Feld, wo sich ganz vieles schon abzeichnet. Dadurch, dass es überzeichnet oder verstärkt worden ist.
Sagt Nathalie Moser über eine Tagung am Einstein-Forum Potsdam. Sie ist Literaturwissenschaftlerin. Die Kulturmeldungen fehlen. Jörg Biesler hat sie.
Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben. Die Kabarettistin Lisa Eckhardt war zu Gast im Literarischen Quartett gestern Abend im ZDF. Schon vorher hatte der Schriftsteller Maxim Biller, selbst ein Dauergast im Quartett in der Süddeutschen Zeitung, den Auftritt als Ruin des Lebenswerks von Marcel Reich-Ranicki gebrandmarkt. Und seitdem geht's munter hin und her, wie gegenwärtig häufig in solchen Lagen. Zwischen der Auffassung, man könne Eckhardt mit ihren provozierenden, häufig mit rechten Motiven hantierenden Texten nicht in eine solche Sendung einladen und der, gegen einen Auftritt zu sein, verstoße gegen die Freiheit der Kunst, der Kultur oder sonst irgendeine Freiheit. Die Sendung selbst war dann ein Quartett, das literarisch zu nennen vielleicht etwas übertrieben wäre, mit einem Buchtipp, in dem es Lisa Eckhardt auch schaffte, einen stramm Rechtskonservativen unterzubringen, hier leicht verkürzt.
Ich habe mir ausgesucht Palliativgesellschaft von Byung-Chul Han. Es geht um unsere Gesellschaft und unser Verhältnis zu Schmerz. Schmerz wird empfunden als nicht mehr ein Indiz für Wahrheit, kein Mittel zur Erkenntnis oder zur Katharsis, sondern als Zumutung, als Skandal und nicht etwas, was dem Leben notgedrungen innewohnt. Es ist sehr kurz, also ich finde, es hat einige schöne Gedanken, viele Ernst Jünger Referenzen, also was Besinnliches für Weihnachten kann man schnell lesen an Heiligabend und dann handgreiflich drüber diskutieren.
Der Schmerz. Bei Ernst Jünger gehörte er noch dazu zum heroischen Soldatenleben. Wie besinnlich. Provokation zugestellt, Anlass und Inhalt vergessen. Zur Literatur. Der Schriftsteller Sascha Stanicic hat heute den mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis bekommen. Die Jury hat die Auszeichnung für den Roman Herkunft stellvertretend für das Gesamtwerk von Sascha Stanicic verliehen. Der Roman sei ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Nationalismus und Populismus und werfe existenzielle Fragen auf, heißt es in der Begründung. Es sei Stanicics eigene Biografie, geprägt von ungeplanten Zäsuren durch Krieg und Gewalt im ehemaligen Jugoslawien, die Herkunft auch zu einer wichtigen literarischen Weckrufmachten. Und das gerade in einer Welt, die sich erneut nach einfachen Wahrheiten sehnt. Die Verleihung wurde per Livestream übertragen, wie so vieles derzeit in der Kultur. Und diese vielen kostenlosen Streaming-Angebote von Theatern in der Corona-Krise, die sieht Rolando Villazón kritisch, der einzige Star-Tenor und Intendant der Mozart-Woche in Salzburg, der fürchtet eine Entwertung der Arbeit. Plötzlich gäbe es alles gratis und es wirke so, als ob alle das als Hobby betreiben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Jörg Wiesler. Kultur heute geht zu Ende. Morgen sind wir wieder da. Die Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten. Ausführlich ein Thema dort unter anderem natürlich die Querdenker-Demo in Bremen bzw. deren Verhinderung. Ihnen einen guten Abend. Michael Köhler war am Mikrofon.